Nein? Doch. So, einmal kurz doll nicken, weil von hier vorne, genau, sehr schön. Super, also zum Thema Hindernisse, da war gerade eins, aber unsere Technik hat das sofort überwunden. Sehr schön. Genau, ich würde zu Beginn auch gerne noch einmal beten. Ich denke, das können wir nicht zu viel machen. Vater im Himmel, danke, dass du heute hier bist. Danke, dass ich hier heute die Möglichkeit habe, für dich einen Dienst zu erbringen und für die Menschen, die heute hier zuhören, hier im Saal und auch zu Hause vor ihren Endgeräten. Ich danke dir dafür, dass du uns diese Möglichkeit gegeben hast, Gottesdienste dir zur Ehre zu feiern, dass wir das öffentlich machen dürfen, ohne Angst vor Verfolgung, dass wir das mit frohem Herzen machen dürfen, egal wie unser Alltag aussieht. Du lädst uns ein, bei dir zu sein und Gottesdienst zu halten. Und dafür danke ich dir, Herr. Amen. Genau. Michael hat mich neulich gefragt, ich habe ja jetzt mehrfach einmal gepredigt schon hier, und hat er mich gefragt, wie geht's mir denn damit? Ne? Was finde ich das gut? Kann ich mir das als Dienst durchaus weiterhin vorstellen? Ihr seht, ich probiere es weiterhin aus. Meine Antwort war im Prinzip, das Predigen ist kein Problem, das mache ich gerne. Also ich stehe gerne hier vorne, ich erzähle gerne von meinem Gott vor einem Publikum. Die Vorbereitung davor, die könnte ich mir ehrlich gesagt sparen. Das ist eine Zeit, die ist, das ist nicht, man macht das Wort auf und mit einem magischen Textmarker hat Gott schon die passende Stelle markiert, daneben eine Notiz gemacht, sag mal Folgendes, hier ist eine super Anekdote dazu aus deinem Leben, die hast du schon vergessen, aber ich weiß die noch. Und es fällt so ein DIN A4-Blatt raus, man steht sich davon hin und liest es vor und perfekt, das Wort ist verkündet, Tausende bekehren sich. So ist es leider halt nicht. Meine Vorbereitungszeit für eine Predigt ist sehr viel geprägt von Kampf mit mir selbst. Wir haben es hier auch schon gehört, was uns so von Gott hindern kann. Und das sind auch exakt die Dinge, die einen daran hindern, eine Predigt vorzubereiten oder eine Einleitung. Oder wenn man sich darauf vorbereitet, auf ein Verwandtschaftstreffen zu fahren und man nimmt sich diesmal richtig vor, auch Kontra zu geben, wenn da wieder irgendwas gegen den Glauben ist. Diese Zeit ist geprägt von Kampf. Und das ist eigentlich auch super die Überleitung zu dem heutigen Thema, unser geistlicher Kampf. Oh, ich sehe es auch da vorne, das ist praktisch, da muss ich mich nicht mal umdrehen. Genau, ich habe das diesmal auch gelernt aus meiner letzten Predigt. Der Titel war schon fertig, bevor ich hier in den Gottesdienst kam. Unser geistlicher Kampf und darunter, was wir von Paulus für unseren Umgang mit Widerstand lernen können. Denn wir haben jetzt hier einige Hindernisse auch heute Morgen gesammelt und auch hier vorne stehen. Ich werde aber erstmal Jonas ein bisschen ärgern, indem ich quer durch die Bühne laufe. Und andersrum, ich werde heute auf ein Hindernis hauptsächlich eingehen, nämlich andere Menschen. Wie gehen wir mit anderen Menschen um, die uns daran hindern, Gottes Wort zu verkünden oder von Gott zu erzählen oder überhaupt selber einfach daran hindern wollen, zu glauben. Genau. Ich werde aber, bevor ich uns einen Text aus der Bibel lese, erstmal ein bisschen Geschichtsstunde mit uns machen. Das freut bestimmt die meisten. Ich hatte nämlich im Abitur Geschichtsleistungskurs und deswegen weiß ich, dass jeder Geschichte liebt. Wir sehen hier eine Karte. Der Aufmerksame wird sofort gemerkt haben, hey, das ist ja gar nicht Israel. Warum zeigt denn im Gottesdienst eine andere Karte außer von Israel? Wir sehen das Deutsche Reich, wir sehen Belgien, wir sehen Frankreich. Wir sehen, 1914 ist das Jahr. Und viele von uns wissen, was 1914 angefangen hat. Der Erste Weltkrieg. Traurig, dass wir überhaupt einen Weltkrieg hatten und noch trauriger, dass wir sie nummerieren können. Aber der Erste Weltkrieg hat gestartet. Warum erzähle ich das Ganze jetzt und warum auch diese Karte? Dazu erst einmal Deutschland und Frankreich, also halt hier unten links in der Ecke und oben rechts, waren zu der Zeit schon sehr lange Feinde. Ne, es gab viele deutsch-französische Kriege, das Vokabular beider Seiten war nicht unbedingt von der heutigen Freundschaft, die wir mit von Frankreich kennen, geprägt und es gab eigentlich immer Probleme, warum auch immer, es gab sie halt. Und jetzt haben sich die Generäle von Deutschland überlegt, gut, sollten wir jetzt mit Frankreich Krieg führen? Wie machen wir das? Denn Deutschland hatte ein Problem, das sieht man auf der Karte nicht, aber ganz am anderen Ende im Osten gab es noch eine andere Großmacht, mit der man nicht unbedingt super zurechtkam, und das war das Russische Reich. Und jetzt wollte man halt verhindern, dass wenn man auf der einen Seite mit dem einen Krieg führt, dass der andere sich denkt, hey, ich komme dazu und plötzlich steht man an zwei Fronten, muss seine Soldaten aufteilen, die Ressourcen aufteilen. Deswegen haben sie sich gedacht, so, wenn wir Krieg mit Frankreich führen, das stand gar nicht mehr in Frage, ob, es war nur noch wann. Wie machen wir das denn am geschicktesten? Denn die Franzosen sind ja auch nicht doof, die wissen, dass wir Feinde sind und entlang der deutsch-französischen Grenze waren Verteidigungsanlagen noch und nöcher. da sind sie auf den sogenannten Schliefenplan gekommen. Der Schliefenplan ist im Prinzip alles das, was diese ganzen vielen blauen Pfeile zeigen. Das ist nämlich da, von wo aus die deutschen Soldaten losgehen sollten, um schnell nach Frankreich zu kommen, die in eine Zange zu nehmen, möglichst schnell zu besiegen, damit Frankreich sofort besiegt ist und bis Russland mit seiner Armee angekommen ist, dann schnell in den Osten zu laufen und da weiter zu kämpfen. Der Plan hatte nur einen Haken. Wir sehen auf der Karte drei Länder, nämlich Belgien. Belgien war kein Verbündeter Deutschlands. Belgien hat sich gesagt, wisst ihr was, ihr beiden habt Probleme, haltet uns da raus. Ihr seht aber, anhand der wunderschönen Pfeile, das hat die Deutschen nicht wirklich interessiert. Sehr viele dieser Pfeile gehen quer durch Belgien. Und das war auch eben das Besondere, was auch später den Verlauf des Krieges enorm beeinflusst hat. Worauf ich aber hinausfinden wollte, ist einfach dieser Gedanke, da ist eine Macht, die ist neutral. Die hat gesagt, ich habe mit eurem Konflikt nichts zu tun. Das Problem ist, wenn sich eine der Konfliktparteien einen Dreck darum schert, was du bist, was du denkst und wie deine Haltung zu dem Krieg ist, dann bringt dir das Neutralsein auch nicht. Die Deutschen sind durchmarschiert durch Belgien, ab nach Frankreich und der Weltkrieg war im vollen Gange. Sehr interessant und bestimmt fragen sich jetzt viele, was hat das jetzt mit der Apostelgeschichte zu tun, aus der wir heute hören werden? Was hat das mit dem zu tun, was Christian uns heute sagen will? Lasst das Gehirn ruhig weiter rattern, ich werde später darauf zurückkommen, aber nicht jetzt sofort. Das nur kurz zur Einleitung und einfach, um euch zu teilen, dass ich Geschichte mag. Genau, wir wollen aus der Apostelgeschichte lesen. Ich habe es mir clever gemacht, ich habe es mir einfach in meine Präsentation reingeschrieben, den Text. Ihr könnt gerne eure Bibeln trotzdem aufschlagen, mitlesen. Das ist der Text aus der Schlachterübersetzung. Den wollen wir jetzt einfach gemeinsam lesen. Also, Barnabas und Saulus verkündigen das Evangelium auf Zypern. Diese nun, ausgesandt vom Heiligen Geist, zogen hinab nach Seleukia und fuhren von dort mit dem Schiff nach Zypern. Und als sie in Salamis angekommen waren, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie hatten aber auch Johannes als Diener. Und als sie die Insel bis nach Paphos durchzogen hatten, trafen sie einen Zauberer und falschen Propheten an, einen Juden namens Bar-Jesus, der sich bei dem Statthalter Sergius Paulus aufhielt, einem verständigen Mann. Dieser ließ Barnabas und Saulus holen und wünschte, das Wort Gottes zu hören. Doch Elimas, der Zauberer, denn so wird sein Name übersetzt, leistete ihnen Widerstand und suchte den Statthalter vom Glauben abzuhalten. Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll Heiligen Geistes, blickte ihn fest an und sprach, O du Sohn des Teufels, voll von aller List und Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, wirst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Und nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich, und du wirst eine Zeit lang blind sein und die Sonne nicht sehen. Augenblicklich aber fiel Dunkelheit und Finsternis auf ihn, und er tappte umher und suchte Leute, die ihn führen könnten. Als nun der Statthalter sah, was geschehen war, wurde er gläubig, betroffen von der Lehre des Herrn. Paulus und seine Gefährten aber fuhren von Paphos ab und kamen nach Perge in Pamphylien. Johannes trennte sich jedoch von ihnen und kehrte nach Jerusalem zurück. Das sind die Verse aus der Apostelgeschichte, Kapitel 13, von Vers 4 bis 13. Und soweit zum heutigen Text. Genau. Was können wir aus dieser Geschichte lernen? Was hat das mit dem zu tun, was ich gerade einleitend gesagt habe? Ich habe mir drei Punkte aus dieser Geschichte rausgenommen oder mitgenommen. Und dieser Teil der Vorbereitung fiel mir sogar gar nicht schwer. Das war der Teil, bei dem ich hochmotiviert war und bei dem ich dachte, boah, cool, Text aufgeschlagen, gelesen, das war sofort, du nimmst dieses Beispiel und diese drei Punkte sind da drin. Ab dann wurde es knifflig. Aber der erste Punkt ist der mir als erstes mit diesen Versen ins Gesicht, also in den Kopf gekommen ist, wirklich förmlich entgegengesprungen ist aus der Bibel. Die Geschichte kannte ich vorher gar nicht so bewusst. Also wenn man mir sagt, erzähl mal eine Geschichte aus der Bibel, die hätte ich nicht erzählen können, einfach so. Aber das ist der erste Punkt. Kenne den Feind. Sind nicht viele Worte, man kann vielleicht damit jetzt gerade auch nicht viel anfangen. Was für mich aber wichtig war, ist diese Stelle, die ich gerade markiert habe im Text. Wir lesen Saulus, Paulus, ich werde vielleicht auch zwischendurch aus den Switchen zwischen den Namen, aus dieselbe Person mit gemeint, spricht diesen Zauberer an. Ne, also da will jemand das Wort Gottes hören, da auf der anderen Seite will es jemand erzählen und ein Dritter mischt sich ständig ein. Wir lesen nicht, wie genau der Widerstand da aussieht, ob er mal zwischengerufen hat, ob er diskutiert hat, ob er das anderweitig gestört hat, die versucht hat rauszujagen. Ich weiß nicht, er war ein Zauberer, vielleicht hat er versucht zu zaubern. Aber Paulus blickt ihn an und sagt zu ihm, O du Sohn des Teufels. Und das sind für mich richtig harte Worte. Also ich weiß nicht, wie oft ihr das in eurem Alltag benutzt habt. Ich weiß nicht, jemand nimmt euch die Vorfahrt, ach du Sohn des, weiß ich nicht, rutscht mir nicht so oft raus. Das sind ziemlich harte Worte. Meine Gedanken waren da erstmal, okay, gut, bezeichnet er den Zauberer jetzt wirklich als Sohn des Teufels, als wirklich so schlimm, dass er halt mit dem Teufel in Verbindung gebracht werden muss? Gehen diese Worte überhaupt gegen den Zauberer direkt, den Elimas, der da jetzt stört? Für mich kam dann die Erkenntnis, diese Bezeichnung O des Sohn des Teufels ist nicht als Beleidigung für diesen Menschen gemeint. Ist nicht irgendwie gemeint, um ihn halt herabzuwerten, so, du bist wirklich der unterste Dämon, der, weiß ich nicht, ne, der Sohn des Teufels, ist kein Titel, den man tragen will. Zumindest sollte man diesen Titel nicht wünschen. Sondern Paulus benennt hier ganz klar den richtigen Feind, den wahren Feind in dieser Geschichte. Wie ich darauf komme, ist, ich wollte gerne noch aus einer anderen Stelle lesen, in der auch eine Person mit dem Teufel in Verbindung gebracht wird. Sogar noch ein bisschen härter. Wir lesen die Geschichte in, nicht Lukas, ich habe die falsche Stelle, so, Markus, in dem Markus-Evangelium. Und da im Kapitel 8 und ab Vers 31 lese ich vor. Es geht darum, dass Jesus das erste Mal seinen Jüngern ankündigt, dass er leiden und sterben muss. Und er fing an, sie zu lehren, der Sohn des Menschen müsse viel leiden und von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach 3 Tagen wieder auferstehen. Und er redete das Wort ganz offen. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an zu wehren. Also er hat ihn versucht, davon abzubringen. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und ermahnte den Petrus ernstlich und sprach, Weiche von mir, Satan, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Jesus ist hier sogar noch eine Nummer härter als Paulus. Er sagt zu Petrus ganz klar, weiche von mir, Satan. Hat er jetzt gerade wirklich seinen Eckstein, das Fundament, auf dem er seine Gemeinde bauen wollte, Satan genannt? Weil ich hoffe nicht, dass das Fundament ist unserer Gemeinde. Nein. Jesus hat einfach ganz klar erkannt, wer der wirkliche Feind in dieser Geschichte ist. Petrus hat nicht aus Bosheit gehandelt und gesagt, oh, ich möchte das Evangelium verhindern, Jesus, du musst nicht leiden. Er war voller Liebe zu Jesus. Wir sehen das ja immer wieder, wie leidenschaftlich und wie liebevoll er ist. Aber Jesus weiß ganz genau, wo diese Gedanken herkommen. Er weiß ganz genau, da versucht nicht gerade Petrus, ihn davon abzuhalten, das Evangelium zu erfüllen. Das tut der Satan und genau an den richten sich die Worte. Und für mich ist das durchaus eine Parallele auch zu dieser Stelle. Da ist ein Zauberer, der stört. Ganz offensichtlich, so lesen wir es da. Aber Paulus adressiert direkt den richtigen Feind. Du Sohn des Teufels. Wir wissen nicht, warum dieser Zauberer das macht. Aber wir können sehr gut davon ausgehen, dass er vom Teufel dazu verführt ist. Da ist eine Person, die möchte vom Glauben hören. Das sind ja super Voraussetzungen. Und dann kommt da auch noch ein Apostel mit Vollmacht und vollheiligen Geistes. Das ist eine brandgefährliche Situation für den Teufel. Da wird sich demnächst jemand bekehren. Da ist eine Seele, die nicht verloren geht, sondern gerettet wird. Natürlich muss er da Widerstand leisten. Und Paulus adressiert genau den richtigen Feind. Und diesen Feind wollen wir uns gerne mal ein bisschen genauer angucken, denn Paulus beschreibt ihn hier auch ganz gut. Der Feind, ich habe es einfach mal so genannt. Er hat viele Namen, wir können die Bibel durchforsten, wirklich verschiedene Namen, Bezeichnungen, Beschreibungen für ihn finden. Ich habe es einfach simpel gehalten für die Predigt. Es ist der Feind. Beschreibt eigentlich auch schon ziemlich viel, was er ist. Wir lesen in dem Text, Paulus sagt ihm, er ist voll List und Bosheit. Diese Geschichten kennen wir alle, müssen wir gar nicht lange in der Bibel suchen. Adam und Eva, die Schlange kommt und fängt an mit List zu fragen, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft keine Früchte essen? Das weiß er selber, dass das nicht wahr ist. Aber so fing es an. Und so ist es auch in unserem Leben. Voll List und Bosheit, immer Kleinigkeiten. Es ist wirklich so schlimm jetzt, weiß ich nicht, ein Glas Schnaps heute auf der Party zu trinken. Es kann doch nicht so schlimm sein. So angetrunken bist du nicht. Setz dich ins Auto und fahr los. Er hat dir Unrecht getan. Wie schlimm kann das sein, wenn du ihm jetzt eine reinhaust? Das hat er doch verdient. Solche Sachen kommen vom Feind. Wir lesen auch weiter, er ist der Feind aller Gerechtigkeit. Ich habe es einfach abgekürzt, ist ungerecht. Und wenn wir uns die Welt da draußen, seinen Herrschaftsbereich angucken, wie oft kam uns der Gedanke, oh, die Welt, die ist ein so gerechter Ort, das ist doch toll. Ne, das ist hier super, es geht allen gut. Alle haben gleich viel, alle haben, was sie zum Leben brauchen. So sieht die Welt da draußen nicht aus. Und sie ist sein Herrschaftsbereich, unter seiner Verantwortung noch. Wir lesen auch weiter die Worte, die ich besonders beeindruckend fand, eben diesen Ausdruck von Paulus: Wirst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? In dem Moment war das für mich eigentlich am klarsten, dass hier gar nicht der Zauberer angesprochen wird. Zumindest nicht direkt. Klar, er ist in dem Moment das Werkzeug, da kommen wir gleich noch zu. Aber er wird nicht direkt angesprochen, denn willst du nicht aufhören? Das ist so eine rhetorische Frage. Ich weiß nicht, ihr kennt bestimmt diese rhetorischen Fragen. Es ist eine Frage, wir wollen aber keine Antwort hören, weil mit der Frage ist eigentlich schon ganz klar, was die Antwort ist. Und wenn man schon zu jemandem ankommt und sagt, wirst du nicht damit aufhören, dann weiß man ganz klar, das geht schon, wer weiß wie lange, und die andere Seite hat nicht wirklich vor, aufzuhören. Und deswegen, der Zauberer hat gerade erst angefangen. Wieso ist jetzt schon genervt sein? Ich meine, ist natürlich berechtigt, wenn da jemand stört, dabei das Evangelium zu verkünden. Aber das geht hier an den Feind. Der hat schon vor über 2000 Jahren damit angefangen, die geraden Wege des Herrn zu verkehren. Und immer wieder kam das. Wir haben so viele Geschichten und Beispiele, wo er dann zu Leuten gekommen ist. Sehr prominente Beispiele, eben gerade wie bei Adam und Eva, die er verführt hat. Aber halt auch den Judas, den er verführt hat. Wir lesen ja auch, er war vom Teufel dann besessen oder halt eben in Besitz genommen, als er dann Jesus verraten hat. Und es gibt unzählige Geschichten, in denen er Menschen benutzt. Und da dieser Ausdruck, wirst du nicht damit aufhören? Bist du es nicht langsam leid? Wie oft musst du noch Leben zerstören, bis du genug hast? Wie oft, andersrum, muss Gott dich noch in die Schranken weisen, bis du es gelernt hast? Aber was wir von dem Feind wissen und lernen, ist, er wird nicht aufhören. Zumindest nicht, bis Jesus wiederkommt. Bis dahin haben wir einen Feind, der voll List und Bosheit ist, der ungerecht ist, der eine enorme Ausdauer hat in dem, was er tut. Und was eine der schlimmsten Sachen ist, er interessiert sich nicht für uns. Wir sind ihm völlig egal. Wir sind Belgien. Wir sind einfach nur Mittel zum Zweck. Wir können als Menschen sagen, oh, hier, Gott, Kirche, weißt du was, damit will ich gar nichts zu tun haben. Lass mich damit in Ruhe. Ich sitze bei mir zu Hause, ich lebe mein Leben glücklich, werde dann irgendwann mal mit 80 bis 180 Jahren im Sterbebett einfach friedlich einschlafen im Kreise meiner Familie. So stelle ich mir mein Leben vor, so wird es sein. Das können wir gerne denken. Wir können gerne sagen, wir halten uns raus aus diesem Kampf. Das Problem ist nur, eine von beiden Seiten, nämlich in dem Fall die Linke, interessiert das nicht. Wenn du dich versuchst, neutral zu halten als Mensch in dieser Welt, diesem geistlichen Kampf gegenüber, dann stehst du auf einer Seite. Ich hatte das in meiner letzten Predigt zum Thema gemacht, es gibt nur zwei Seiten, es gibt kein Neutral. Und die Tatsache, wenn wir uns nicht entscheiden oder vermeintlich gar keine Entscheidung treffen, dann haben wir uns für eine Seite entschieden. Nicht freiwillig, aber wir haben es. Der Teufel benutzt dich. Mich, jeden Menschen, sobald er das kann, wird er das tun. Und das tut er nicht aus Liebe, das tut er nicht, weil er sich denkt, komm, ich bin auch so ein tolles, Wesen, nennen wir es einfach mal. Ich liebe die Menschen auch, ich möchte auch meine eigenen Menschen haben, warum können wir nicht mit Gott 50-50 teilen und gut ist? Nein, das juckt ihn nicht. Wir sind ihm egal. Es geht ihm darum, Gott weh zu tun. Es geht ihm darum, Gott zu schaden. Das kann er nicht direkt. Also nutzt er uns. Seine Schöpfung, das Ebenbild Gottes. Und das ist ein Gedanke, den wir uns einfach immer wieder klar machen müssen, wenn wir im Umgang mit anderen Menschen in der Welt sind. Wenn wir einen Nachbarn haben, der jedes Mal, wenn man den einlädt, unbedingt davon anfangen muss, wie doof doch Menschen sind, die ihr Leben in der Kirche verschwenden. Wie kann man in den heutigen Zeiten denn nur so dämlich sein und zu glauben, da gibt es einen Gott? Wir sind auf den Mond geflogen, also nach überwiegender Meinung. Wir sind auf den Mond geflogen, wir schießen Satelliten, wir haben in der Forschung, wer weiß was schon, ne? Wir können Ultraschallbilder von Kindern im Mutterleib halt machen, das, was vorher alles verborgen war, können wir sehen. Wir haben es hingekriegt, die Erde uns so zurechtzuhauen, dass wir Pflanzen in Massen anbauen können, die einfach vorher unmöglich waren. Wir können Krankheiten heilen und vorbeugen, die früher einfach direkt tödlich waren. Wie kann man in der Zeit von Wissenschaft, wo wir Menschen so viel über die Erde wissen und so viel über dieses Universum, in dem wir leben, so viele Planeten und Sterne, wie kann man denn da noch an einen Gott glauben, der das alles gemacht hat? Wenn solche Sachen kommen, dann kommen die nicht unbedingt von dem Menschen, mit dem wir uns gerade unterhalten. Dann kommen die nicht unbedingt von dem Menschen, der uns da irgendwie gerade Widerstand leistet. Diese Gedanken voll List und Bosheit kommen woanders her. Warum sage ich das jetzt? Also warum erzähle ich jetzt hier viel von dem Feind, der so übermächtig scheint und die Menschen benutzt und manipuliert? Ich habe ganz lange ein Problem damit gehabt, Menschen zu lieben. Noch ein bisschen präziser, das klingt jetzt ziemlich gemein. Ich habe viel Probleme damit gehabt, Menschen zu lieben, die nicht meine Familie und Freunde sind. Ich war oft gleichgültig im besten Fall. Und im schlimmsten Fall haben mich die Leute genervt, dass ich mir gedacht habe, weißt du was, wenn du über einen Zebrastreifen gehst, den habe ich nicht gesehen, den Zebrastreifen, ich fahre einfach weiter. Du bist so eine nervige Person und das wird nicht besser, wenn ich gerade jemandem von Gott erzählen will, von Jesus, halt brenne vor Leidenschaft und hier, ne, das Evangelium verkünden will und dann grätscht mir einer ständig dazwischen. Mit irgendwelchen Diskussionen, die komplett unnötig sind oder einfach nur mit irgendwelchen Beleidigungen. Ja, wie kannst du doch nicht glauben, so eine Kacke, ne? Also hier, fahr mal wieder nach Hause. In dem Moment habe ich es echt schwer, Menschen zu lieben. Also immer, wenn Jesus von Gewaltfreiheit spricht, denke ich mir, komm, dieses eine Mal, komm, Auge um Auge, mach mal eins zu und ne, ich hole aus. Aber diese Gedanken hier helfen mir mittlerweile. Wenn Menschen Widerstand leisten gegen die Verkündigung, sei, egal wie, sei es auch, wenn ich selber halt irgendwie eine stille Zeit haben will und genau dann muss irgendjemand mit einem so sinnlosen Streit um die Ecke kommen, dass ich mir denke, Alter, muss das jetzt sein? Dann kann ich ganz genau wissen, meinen ganzen Zorn, den ich in dem Moment verspüre, nicht auf diese Person zu richten. Im Zweifel weiß ich es nicht besser. Meinen Zorn kann ich aber eine Etage weiter, hinten, runter, ich weiß nicht, links, rechts, je nachdem, wo der Teufel sich in dem Moment befindet. Da kann ich ruhig, voll Karacho. Da hat Paulus auch nicht zurückgehalten, du Sohn des Teufels. Der ist hart geworden. Vor allen Dingen auch noch weiter hart geworden mit dem, was er getan hat. Ne? Hat den einfach mal blind gemacht für eine Zeit. Aber er hat ihn die kompletten Konsequenzen spüren lassen. Aber diese ganze Wut, diese ganze Zorn ginge nicht gegen Elimas, Bar Jesus, Zauberer, wen auch immer man sagen will, sie ging gegen den Feind. Und da haben wir das gute Recht, voller Zorn zu sein. Es wäre eine ziemlich deprimierende Predigt, wenn ich an der Stelle jetzt einfach aufhören würde, glaube ich. Ich möchte weitergehen. Wir kennen den Feind, wir wissen, es gibt ihn und wir wissen, es sind nicht die Menschen, mit denen wir reden. Das sind nicht unsere Feinde. Kenne deinen Gott. Das ist jetzt schon eine Stelle für diejenigen, die sich bereits dazu entschieden haben, Gott zu folgen, Jesus zu folgen, mit ihm zu leben. Wir müssen auch wissen, wer auf unserer Seite ist. Es reicht nicht nur zu wissen, wer ist denn der Gegner. Und hier auch eine Stelle, die mir das besonders gezeigt hat. Paulus, voll Heiligen Geistes. Wir haben es heute auch gesungen, ne? Heiliger Geist, wir brauchen mehr. Paulus voll Heiligen Geistes, er war voll von Gottes Kraft. Er war, ich weiß nicht, also voll, bis oben hin gefüllt mit Gottes Kraft. Wir haben das in der letzten Predigt von Michael gehört, sie haben das, indem sie das gebetet haben, gemeinsam haben sich zugerüstet, diese Kraft aktiviert und sind los, raus in den Dienst zu den Menschen. Und jetzt ist er perfekt vorbereitet auf diese Situation mit dem Widerstand. Er ist voll Heiligen Geistes. Gott ist bei ihm. Und er blickt ihn fest an und spricht das, was wir halt weiterlesen, macht ihn blind und der Statthalter kann sich bekehren. Das ist für uns, denke ich, auch die zweite wichtige Erkenntnis, wenn wir jetzt mit Menschen umgehen, die uns halt nichts Gutes unbedingt in dem Moment wollen. Das tun sie nicht von sich aus und wir tun das, was wir machen, das Verkündigen des Evangeliums, für einen Gott, der diesen Menschen liebt, der diesen Menschen gewinnen will. Und ja, auch den, der uns tierisch auf die Nerven geht. Auch den Nachbarn, der uns jedes Mal nervt, wenn wir über den Glauben sprechen wollen. auch den Arbeitskollegen, der jedes Mal irgendwelche unangebrachten Witze über Kirche, Religion und Menschen, die Religion praktizieren, machen muss. Auch, über das Familienmitglied, das schwarze Schaf in der Familie, das dafür sorgt, dass jede Weihnachtsfeier, jedes so schöne, besinnliche Fest, in dem man vielleicht auch Menschen für Jesus gewinnen könnte, dass es einfach in Streit und Katastrophe endet. Man sich fragt, musste das jetzt sein? Ich denke, wir alle kennen so ein paar Personen in unserem Leben. Aber da ist es wichtig, Gott liebt diese Menschen und auch sie will er gewinnen. Und ich möchte auch gerne einfach mal hier eine Gegenüberstellung machen. Die beiden Seiten in diesem Kampf haben wir jetzt gesehen. Auf der anderen Seite steht jetzt Gott, für den wir das machen. Für den wir die Entscheidung getroffen haben, die wir uns entschieden haben, dieses Evangelium anzunehmen. Ihm unser Leben zu geben und in ihm zu leben. Wir sitzen nicht auf Seite links mit dem Typen da. Wir sind bei einem Gott, der ehrlich und gnädig ist, nicht voll List und Bosheit. Gott, was ich jetzt damit meine mit hier List und ehrlich gegenüberstellen, ist nicht, dass Gott sich irgendwie übertölpeln lässt, dass er nicht clever genug ist, die Schliche des Feindes. Ne? Jesus hat sehr oft die Fallstricke der Pharisäer umgangen oder umgedreht. Also er ist clever genug, aber er ist dabei nicht listig und boshaft. Er ist ehrlich. Er haut uns die Wahrheit an den Kopf, wenn es sein muss. Er bringt sie uns in Form von Milch, wenn wir die feste Kost noch nicht vertragen können. Aber er ist ehrlich. Bei ungerecht fiel es mir echt nicht schwer, das Gegenteil davon zu finden. Gerecht. Gott ist gerecht. Ich werde jetzt nicht tausend Bibelstellen, die das belegen, hier halt darstellen. Aber wir können das auf jeden Fall festhalten für uns. Diese Welt da draußen ist nicht das, was Gott sich für die Welt gedacht hat. Das, was Gott sich für die Welt ungefähr vorgestellt hat, das lesen wir in ein paar Versen ganz am Anfang der Bibel, im Garten Eden. So hat sich Gott die Welt vorgestellt. So hat sich Gott das Zusammensein mit uns Menschen vorgestellt, nicht das, was da draußen passiert. Er ist gerecht. Er ist sogar so gerecht, dass er die Sünde nicht ungestraft gelassen hat. Aber anstatt uns zu bestrafen, was ja auch gerecht wäre, hat er sich selbst geopfert. Er hat die Regeln aufgestellt und er hält sie ein. Da musste ich kein Gegenteil finden. Ne? Der Feind wird nicht aufhören, die Wege des Herrn zu verkehren, aber Gott wird nicht aufhören, an unserer Seite zu kämpfen. Da ist auch das Beispiel des Ersten Weltkrieges, finde ich, immer sehr passend. Denn wer das Thema so ein bisschen kennt oder den Verlauf, es fing schnell an und dann hatte man diese Schützengräben. Zwei Seiten, zwei Gräben, die sich pausenlos bombardiert haben. Also das Land danach in Frankreich, das konnte man nicht wiedererkennen. Das war eine Kraterlandschaft. Und auch wie viele Menschenleben da einfach verheizt wurden, sinnlos. Da wurde um Zentimeter, Meter von Land gekämpft und am nächsten Tag hat die andere Seite sich wieder zurückgeholt und dann wieder die Seite. Und das war ein Krieg der Zermürbung. Man hat einfach gehofft, dass dem anderen irgendwann mal die Munition ausgeht. Dem anderen gehen irgendwann mal die Soldaten aus. Irgendwann mal müssen doch alle Männer in dem Land tot sein. So ähnlich ist auch dieser geistige Kampf vielleicht zu sehen. Wir haben zwei Seiten, die nicht aufhören werden. Es gibt keine Seite, die da aufgibt. Wir können uns nur dafür entscheiden, mit welcher Seite wir weitermachen wollen. Und was aber der größte und wichtigste Unterschied zwischen Gott und unserem Feind ist, Gott liebt uns bedingungslos. Wir sind für Gott kein Kanonenfutter. Das ist ein Begriff, ja. Ne, wenn man Leute einfach verheizt, wie beim Schachspielen, ne, dieses Bauernopfer, ich opfere diesen Bauern jetzt ganz klar, ich weiß, dass der jetzt im nächsten Zug geschlagen wird, aber ich mache das extra, um den Weg freizumachen für jemanden Wichtigen, der dann da irgendwie rein muss. So sieht Gott uns nicht. Das sind wir für den Feind. Ne? Der ist schon verloren, so viel er nur mitnehmen kann, nimmt er mit. Wenn er tot ist, ja gut, dann suche ich mir den Nächsten. Gott nicht. Gott liebt uns bedingungslos. Er schickt uns auch in diesen Kampf, da kommen wir auch noch gleich zu. Er schickt uns auch in diesen Kampf. Und der ist nicht einfach, der ist nicht angenehm und der ist nicht immer toll. Aber der Unterschied ist es, Gott ist es nicht egal, ob wir in diesem Kampf verheizt werden, wie es uns in diesem Kampf geht. Gott ist es nicht egal, ob wir den Kampf gewinnen können oder nicht. Nein, er ist da bei uns. Und wenn wir voll Heiligen Geistes sind, wenn wir mit Gott zusammen unterwegs sind, dann können wir diesen Kampf auch führen und vor allen Dingen sind wir dann zugerüstet und ausgerüstet. Wir lesen auch in Epheser von der Waffenrüstung Gottes. Wir können uns ausrüsten, um diesen Kampf zu bestehen. Gott schickt uns nicht einfach los und mal gucken, wie weit er kommt. Ne? So. Wenn bis zum Statthalter, okay, da sind sie gescheitert, dann schicke ich mal den nächsten, mal gucken, vielleicht kommt der näher zum Statthalter ran. Nein, Gott rüstet uns aus, er liebt uns. Das sind die beiden Seiten, für die wir uns entscheiden können, entscheiden müssen. Und ihr merkt, ich habe ganz bewusst, es gibt kein Neutral. Wir können uns da nicht raushalten. Für eine von beiden Seiten sind wir immer aktiv oder passiv, je nachdem. Und wir haben einfach nur die Wahl. Ganz ehrlich, das ist objektiv keine schwere Entscheidung. Aber sie ist voller Widerstände, voller Hindernisse und nicht immer leicht zu treffen für uns. Der dritte Punkt, den wir jetzt aus dieser Geschichte lernen können, also nachdem wir wissen, wer der Feind ist, also die falsche Seite, wo wir nicht hinwollen, wenn wir wissen, wie die Seite ist, die wir kennen, die uns liebt, die uns auch in diesen Kampf schicken muss, gibt es eigentlich nur noch einen wichtigen Schritt zu tun für uns. Wir sollen uns Gott zur Verfügung stellen. Und ich glaube, das ist mit einer der härtesten Punkte. Das alles davor, das ist ja so ein bisschen theoretisches Wissen. Da müssen wir nicht viel tun. Da müssen wir nur aufmerksam zuhören. Ah, okay, wir wissen, wer der Feind ist. Wir wissen, wer unser Gott ist. Das ist einfach. Aber jetzt kommt der Teil, wir müssen mitmachen. Wir müssen uns Gott zur Verfügung stellen oder sollten. Aber ich bleibe beim Müssen. Wir lesen hier wieder nur ein paar Worte, die ich besonders mir ins Auge gesprungen sind. Paulus, voll Heiligen Geistes, also im klaren Bewusstsein, auf wessen Seite er steht, blickte ihn fest an und sprach. Ihr könnt jetzt denken, ja gut, was sind denn die Alternativen, wo soll er sonst hingucken? Blickte auf den Boden und sprach. Aber es geht gar nicht darum. Es geht in dem Moment darum, Paulus hat diesen Widerstand gesehen, diesen Menschen, der vom Feind benutzt wird. Er hat ihn fest angesehen, er hat ihn ganz klar benannt und er hat gesprochen. Paulus hätte genauso gut sagen können, ach wisst ihr, was juckt mich Zypern? Das ist eine schöne Insel im Mittelmeer, ich weiß nicht, ich war noch nie da. Er jetzt in dem Moment schon, weißt du was, das wird mir hier zu anstrengend, wir haben noch so viele Synagogen abzuklappern, bevor ich jetzt hier den ganzen Tag mit diesem Zauberer umbringe, weißt du was, Statthalter, ich komme anderen mal wieder, ich bin weg. Wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Weg des geringsten Widerstandes. Man guckt, ah, die wollen hören, ah, okay, hier, da, wo ich es ohne Widerstand machen kann, mache ich es. Das war aber nicht, was Gott geplant hat in dem Moment. Paulus stand da, blickte ihn fest an und sprach. Und das Endergebnis, das können wir auch noch mal gerne gemeinsam lesen. Als nun der Statthalter sah, was geschehen war, wurde er gläubig, betroffen von der Lehre des Herrn. Gewonnen. Er hat sich Gott zur Verfügung gestellt. Er hat den Widerstand, dieses Hindernis beseitigt. Das muss jetzt in unserem Leben nicht unbedingt immer so spektakulär passieren, dass sobald einer anfängt, Widerstand zu leisten, dass wir ihn kurz blind machen. Aber es gibt die Möglichkeit, da uns von Gott gebrauchen zu lassen. Und das Ergebnis, eine weitere Seele, die gerettet wurde. Ich würde sogar fast so weit gehen zu sagen, es ist sogar eine potenzielle zweite Seele da, die gerettet ist, denn wir lesen nicht, wie es mit dem Zauberer weitergeht. Ne? Er tapste da umher und suchte jemanden, ne, führt mich hier raus, ich sehe nichts. Das muss zur damaligen Zeit, ich meine, sogar heute ist das erschreckend. Stellt euch mal vor, ihr steht da und in einem Moment, zack, Licht dunkel. Ihr seht nichts mehr. Also ich weiß ganz genau, ich hätte alleine Schwierigkeiten, jetzt hier von der Bühne runterzugehen. Ich weiß ungefähr, wie lang die Stufen sind, aber mach das mal, ohne hinzugucken. Das muss erschreckend für ihn sein. Aber eine Person in dieser Geschichte hat das auch erlebt, dass sie blind wurde. Eine Zeit lang. Und ist dann einer der größten Verkündiger für unseren Herrn geworden. Wir wissen nicht, also eine potenziell, wer weiß, was der Zauberer danach gemacht hat. Er hat Gottes Macht gespürt. Vielleicht nicht unbedingt so angenehm, wie er sich erhofft hatte. Aber er hat sie gespürt. Aber was wir sicher sein können, ist, der Statthalter hat sich bekehrt. Was ich aber auch besonders interessant finde an der Stelle ist eben, er hat gesehen, was passiert ist, also dieses Wunder, positiv, also dieses Geschehnis, aber er wurde nicht gläubig, weil da jemand blind geworden ist. Er wurde gläubig, betroffen von der Lehre des Herrn. Wir stellen uns zur Verfügung für das Ergebnis, sorgt Gottes Lehre. Aber trotzdem ist es dafür notwendig, dass wir uns zur Verfügung stellen. Jetzt kann man natürlich, ich gehe mal kurz zurück, einfach, dass wir diese Punkte sehen. Habe ich erzählt, ne, das ist ein Kampf, der dauert ewig, der ist anstrengend. Wir müssen immer wieder uns im Gebet dann aktivieren. Das ist so ein anstrengendes Leben. Kann sich natürlich die Frage stellen, warum machen wir das überhaupt? Warum sollten wir das überhaupt machen? Warum sich das Leben unnötig schwer machen? Vor allen Dingen, es gibt doch auch eine Stelle, eine meiner liebsten Stellen in der Bibel. die wir im Lukas-Evangelium finden. Lukas Kapitel 19, es geht darum, dass Jesus in Jerusalem einzieht. Die Begebenheit war ja so, er saß auf einem Esel, ritt auf einem Esel in die Stadt und die Menschen standen da, Menschenmassen ohne Ende, Kleider und Palmwedel auf die Straße gelegt, ne? Der König kommt, unser Retter kommt und jubeln und den Pharisäern und Schriftgelehrten gefällt das natürlich gar nicht. Und die sagen dann auch zu Jesus, du weißt die Leute mal zurecht, die sollen hier nicht so einen Zirkus drum machen, die sollen hier nicht so einen Aufriss machen. Und Jesus spricht in Vers 40, und er antwortete und sprach zu ihnen, ich sage euch, wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine schreien. Für mich eine enorm machtvolle Stelle, eine extrem aufbauende Stelle, aber sie hat natürlich auch so das gewisse Potenzial, das auszunutzen, ja gut, warum muss ich dann für Gott da draußen kämpfen? Warum muss ich mir diesen Stress antun? Ich kann ja doch zu Hause sitzen, ich bin bekehrt, ich bin gerettet. Ne? Gott, lass die Steine schreien und alle anderen bekehren sich auch. Warum muss ich denn das machen? Das wäre doch die Möglichkeit, also Gott kriegt das bestimmt auch gut alleine hin. Warum muss ich mir den Stress tun? Für mich ist ganz klar, weil es sich lohnt. Es lohnt sich für mich und es lohnt sich für die Mitmenschen. Das ist jetzt kurz die letzten Gedanken dazu. Paulus, er erlebte hier eine Bestätigung, ein Wunder. Er sagte, wir können es nochmal die Stelle aufmachen. So, er sagte, siehe, die Hand des Herrn kommt über dich und du wirst eine Zeit lang blind sein und die Sonne nicht sehen. Erstmal eine Drohung oder eine Ankündigung. Aber das passierte dann auch. Gott wirkte. Paulus hat sich zur Verfügung gestellt. Und er sieht, dass Gott wirkt. Das ist doch ein unglaublicher Segen für ihn. Eine unglaubliche Bestätigung. Wir haben hier einen Kampf zwischen zwei Seiten und er hat ganz klar gesehen, welche die stärkere ist. Das ist ein unglaublicher Segen für ihn selbst. Und wir tun das nicht nur um unserer selbst willen, weil wir halt so gerne dieses Abenteuer erleben wollen, mit Jesus zu leben. Wir tun es auch, weil es unglaublich lohnend ist für andere Menschen. Menschen können dadurch zum Glauben führen, dass wir uns zur Verfügung stellen. Klar können auch die Steine schreien. Aber ganz ehrlich, ich finde es doch viel segensreicher und schöner, wenn die Menschen in meiner Familie, die Menschen in meinem Bekannten- und Freundeskreis sich dadurch bekehren, dass ich einfach dieses Zeugnis sein kann. Dass nicht erst die Steine sie anschreien müssen, das ist doch der letzte Notnagel nur. Ich möchte doch dieses Geschenk, das Gott uns gegeben hat, gerne weitergeben und diesen Segen sehen und miterleben. Und deswegen lohnt sich dieser Kampf. Aber dafür wollte ich uns heute nur Mut machen, diesen Kampf auch zu sehen. Na, so Christsein ist leider nicht, ich habe mich bekehrt, check. Die Geburt ist nicht das Ende des Lebens. Aber uns natürlich auch Mut machen. Wir wissen, was auf dem Spiel steht, aber wir wissen auch, dass wir auf der Gewinnerseite stehen. Dessen können wir uns bewusst sein, darauf können wir uns freuen und aus dieser Macht können wir gegen jeden Widerstand, gegen jedes Hindernis, sei es Menschen, sei es Stolz, sei es das Ego, können wir überwinden. Dieses Bild ist echt cool, um Wegweiser für Jesus zu sein. Das wollen wir sein und wie auch schon gesagt, das geht nur, wenn wir voll Heiligen Geistes, wenn wir voll Gebet sind. Deswegen würde ich gerne noch einmal zum Abschluss mit uns gemeinsam beten. Genau, ihr dürft gerne zur Ehre Gottes dazu aufstehen. Vater im Himmel, danke dafür, dass du uns in diesem Kampf, der hier auf der Erde tobt, nicht sichtbar, aber doch präsent, dass du uns in diesen Kampf nicht ungerüstet schickst, dass du uns in diesen Kampf nicht als Kanonenfutter schickst, dass du uns in diesen Kampf voll Heiligen Geistes schickst, dass wir dein Wort verkünden dürfen, wie du es von uns verlangt hast, dass du uns aber nicht einfach mit dieser Aufgabe in die Welt stellst und zusiehst, wie wir scheitern vielleicht, sondern dass du da bist, dass du uns zurüstest, dass du uns aufbaust, befähigst, ermutigst. Danke dafür, dass du uns so sehr liebst, dass du uns in diesen geistlichen Kampf mit hineingenommen hast. Dass du zu uns auf die Erde gekommen bist, dich hingegeben hast, damit jeder, der an dich glaubt, ewiges Leben haben kann. Ich danke dir für diesen Segen, den du auch in Zukunft hier auf diese Gemeinde, auf die Leute hier vor Ort, auf jene, die den Gottesdienst mitverfolgt haben oder sich auch später anschauen, dass du deinen Segen ausschüttest. Amen.